Wir hören einen Text, passend zum Jahreseinstieg, auch passend zum Predigttext, zur Jahreslosung aus Psalm 90. Überschrieben ist das Zuflucht in unserer Vergänglichkeit, ein Gebet des Moses, des Mannes Gottes. Herr, du bist unsere Zuflucht für und für. Ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der du die Menschen lässest sterben und sprichst, kommt wieder Menschenkinder. Denn 1000 Jahre sind vor dir wie der Tag, der gestern vergangen ist und wie eine Nachtwache. Du lässest sie dahinfahren wie ein Strom. Sie sind wie ein Schlaf, wie ein Gras, das am Morgen noch sprost, das am Abend blüht und sprost und des Abends welkt und verdorrt. Das macht dein Zorn, dass wir so vergehen, und dein Grimm, dass wir so plötzlich dahin müssen. Denn unsere Missetaten stellst du vor dich, unsere unerkannten Sünde ins Licht vor dein Angesicht. Darum fahren alle unsere Tage dahin durch deinen Zorn. Wir bringen unsere Jahre zu wie ein Geschwätz. Unser Leben wäre 70 Jahre, und wenn's hochkommt, so sind's 80 Jahre. Und was daran köstlich scheint, ist doch nur vergebliche Mühe. Denn es fährt schnell dahin, als flögen wir davon. Wer glaubt's aber, dass du so zürnest, und wer fürchtet sich vor dir in deinem Grimm? Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Herr, kehre dich doch endlich wieder zu uns und sei deinem Knecht gnädig. Fülle uns frühe mit deiner Gnade, so wollen wir rühmen und fröhlich sein unser Leben lang. Erfreue uns nun wieder, nachdem du uns so lange plagest, nachdem wir so lange Unglück leiden. Zeige deinen Knechten deine Werke und deine Herrlichkeit ihren Kindern. Und der Herr, unser Gott, sei uns freundlich und fördere das Werk unserer Hände bei uns. Ja, das Werk unserer Hände wollest du fördern. Jesus Christus, so vieles in dieser Welt ändert sein Gesicht. Und wir erleben das jeden Tag. Das Gesicht auch vor uns, unser Leben, was sich so alles verändert. Wir erleben Gutes und auch Negatives. Aber wir wissen, dass deine Liebe für immer bleibt. Und dass deine Gnade ewig währt. Und das ist gut, dass wir das wissen dürfen. Es ist gut, dass wir wissen dürfen, dass deine Liebe für uns da ist, dass du gut zu uns bist, dass wir es nicht selbst schaffen müssen, dass wir es auch nicht selbst vollbringen können, sondern dass wir dir vertrauen können. Danke für deine Gnade, die du in unser Leben hineinlegst. Danke, dass du uns so immer wieder aufrichtest und uns immer wieder neu deine Liebe zeigst. Danke, dass wir aus deiner Gnade leben dürfen. Echt leben dürfen. So viele Menschen leben, meinen zu leben, aber sind doch tot. Und so oft gibt es auch in unserem Leben Situationen und Sachen, wo wir nicht echt leben. Aber deine Gnade schenkt uns echtes Leben. Und ich wünsche mir so sehr für jeden von uns, dass wir das heute Morgen wieder ganz neu sehen, dass deine Gnade uns Leben bringt. Danke, Jesus. Amen.
Die Jahreslosung für das Jahr 2012 steht in 2. Korinther 12, Vers 9. Und ich möchte gerne den Zusammenhang dieses Verses lesen. 2. Korinther 12, die Verse 1 bis 10. Was da der Apostel Paulus der Gemeinde in Korinth und der Gemeinde überhaupt schreibt. Er fängt so an: Gerühmt muss werden, wenn es auch nichts nützt. So will ich doch kommen auf die Erscheinungen und Offenbarungen des Herrn. Ich kenne einen Menschen in Christus vor 14 Jahren. Ist er im Leib gewesen? Ich weiß es nicht. Oder ist er aus dem Leib gewesen? Ich weiß es auch nicht. Gott weiß es. Da wurde derselbe entrückt bis in den dritten Himmel. Und ich kenne denselben Menschen, ob er im Leib oder aus dem Leib gewesen ist, weiß ich nicht. Gott weiß es. Der wurde entrückt in das Paradies und hörte unaussprechliche Worte, die kein Mensch sagen kann. Für denselben will ich mich rühmen. Für mich selbst aber will ich mich nicht rühmen, außer meiner Schwachheit. Und wenn ich mich rühmen wollte, wäre ich nicht töricht, denn ich würde die Wahrheit sagen. Ich enthalte mich aber dessen, damit nicht jemand mich höher achte, als er an mir sieht oder von mir hört. Und damit ich mich wegen der hohen Offenbarungen nicht überhebe, ist mir gegeben ein Pfahl ins Fleisch, nämlich des Satans Engel, der mich mit Fäusten schlagen soll, damit ich mich nicht überhebe. Seinetwegen habe ich 3-mal zum Herrn gefleht, dass er von mir weiche. Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Darum bin ich guten Mutes in Schwachheit, in Misshandlungen, in Nöten, Verfolgungen und Ängsten um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Die Jahreslosung, dieser kleine Kernsatz in Vers 9, Jesus Christus spricht, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Ich weiß nicht, welche Erfahrungen Sie so mit den Jahreslosungen gemacht haben. Manche, die rauscht ja nur so an uns vorbei, manche kriegen wir auch gar nicht mit, die beschäftigt uns die nächsten Tage, Monate überhaupt nicht. Manche Jahreslosung, die hat am Anfang so eine gewisse Bedeutung, dann wird sie auch zu den Akten gelegt. Und manche Jahreslosung, die hat Biss. Also ich denke, die hier aus 2. Korinther 12, Vers 9, das ist so eine, die könnte echt Biss haben. Für Sie, für mich, für die Gemeinde. Das ist ein ganz entscheidender, wichtiger, ja fast provozierender Satz des Apostels Paulus, was der uns da mitteilt. In der Übersetzung, wie sie uns gegeben ist, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und ich hoffe, dass dieser Satz und das, was dazugehört, bei Ihnen Wirkung hat. Und deswegen lassen wir heute Morgen ganz kurz anfangen zu gucken, was denn mit dem Satz das Besondere ist. Das Besondere an diesem Satz ist zum einen natürlich, dass es ein Jesus-Satz ist, der nicht im Evangelium steht. Wir haben ja ganz, ganz, ganz viele Sätze von Jesus im Evangelium, ganz, ganz klar. Es ist ja wunderschön, all die Berichte und Predigten und Zitate von Jesus, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, brechen voll von Jesus. Aber logischerweise nimmt danach die direkte Reden von Jesus ab. Er lässt dann durch seine Apostel reden, ganz klar. Aber hier haben wir noch einmal so ein Jesus-Zitat, was nicht im Evangelium steht, sondern in einem Brief. Jesus hat zu mir gesagt, der Herr hat zu mir gesagt, wie, lässt Paulus offen, der Herr hat zu mir gesagt, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Das ist eine. Und das, was dazu gehört ist, dass es nicht nur ein Jesus-Satz im Brief des Apostels Paulus ist, sondern es ist auch ein Jesus-Gebet, ein mehrfaches, intensives Jesus-Gebet des Apostels, dem vorausgegangen ist. Ein ganz wichtiger Text allein deswegen. Und natürlich merken wir sofort, in diesem Vers steckt ein ungeheures Missbrauchspotenzial. Ist ja ganz oft so. Je exponierter, je profilierter ein Satz ist, desto eher hat er auch die Gefahr in sich, dass er ausgenutzt, missbraucht, missverstanden werden könnte. Und der Satz hier, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig, der hat so einen ganz schmalen Grat, dass man abrutschen kann, natürlich total woanders landet, wo der Apostel Paulus nie und nimmer gelandet ist. Man könnte den Satz pervertieren und ihn als Vorzeichen für die Faulheit nehmen. Wunderbar, in meiner ganzen Faulheit wird der lebendige Gott mit seiner Kraft hindurchwirken. Lasst uns also weiter uns ausruhen, damit sind wir mittendrin in 2. Korinther 12. Aber nein, das schreibt doch der Mann, der an die gleiche Gemeinde in Korinth geschrieben hat. Ich habe mehr gearbeitet als sie alle. Und die Gnade ist in mir nicht vergeblich gewesen. Da ist was bei rausgekommen, bei dem, was ich getan habe. Mit Faulheit können Sie 2. Korinther 12 wenig anfangen. Man könnte auch sagen, nein, dieser Satz spricht davon, dass alles, was mit Leistung und mit Einsatz verbunden ist, dem ein ganz großes Nein entgegengeschleudert wird. Hauptsache, ihr seid schwach. Aber das sagt doch der Mann, der in 1. Korinther 9 uns schreiben kann, welchen Einsatz seines ganzen Lebens mit Leib, Seele und Geist er sich eingebracht hat, in der Kampfbahn des Glaubens zu laufen. Einsatz, Leistung, das war von Apostel Paulus ganz, ganz wichtig. Man könnte es auch missverstehen und sagen, endlich habe ich ein Argument für fehlende Heiligung. Jetzt kann ich ja meine ganzen Listen von Schwachheiten und Sünden, die sie so angesammelt haben, meinem Dasein und das Vorzeichen setzen und Gott macht aus der ganzen sündigen Soße immer noch was Tolles. Das ist derselbe Mann doch, der im 1. Korintherbrief gesagt hat, ihr gehört dem Christus, ihr könnt doch nicht anderen gehören, der die Gemeinde aufruft zur Reinheit, hinauszukommen aus dem Leben der Sünde, nicht ins fremde Joch zu gehen, all die ganze Sprache. Nein, nein, 2. Korinther 12 darf nicht missbraucht werden mit fehlendem Einsatz in der Heiligung. Einzelne könnten auch sagen, dann kann ich ja endlich das tun, was ich immer schon wollte, fliehen aus der Verantwortungsübernahme. Und das Vorzeichen heißt, versteh doch, ich bin so geistlich, das heißt, ich bin so schwach.
Und deswegen kann ich keine Verantwortung übernehmen. Nicht in meiner Ehe. Ich bin so schwach. Nicht in meiner Familie. Kann ich nicht. Nicht in der Gemeinde. Geht nicht. Ich bin so schwach. Nein, hätte Paulus nie gesagt. Er war der, der ganz klar und deutlich die Verantwortungsträger in der Gemeinde, in der Familie, in der Ehe herausgefordert hat, ihr Mandat ernst zu nehmen und es im Namen Gottes auch zu führen. Und natürlich gibt es auch so eine stilisierte geistliche Schwachheit, wo man sich schwach redet. Aber das sind genug, es gibt noch ein paar mehr. Abrutscher von 2. Korinther 12. Und dann gibt es einen ganzen Strom von Auslegung. Die ist zwar unglaublich biblisch und unglaublich richtig und unglaublich wichtig, hat aber, wenn man genau hinguckt, eigentlich mit 2. Korinther 12, Vers 9 nichts zu tun. Das tut mir leid, das geht sogar bis in manche, ganz jetzt gerade zu diesen Neujahrslosungsabteilungssache da jetzt herausgekommenen Darstellungen von 2. Korinther 12. Da ist immer der Gedankengang, ja, ja, ich bin schwach und jetzt gibt mir Gott in meine Schwachheit Kraft. Das ist ein ganz wichtiges biblisches Prinzip, eine ganz wichtige Erfahrung, eine Facette der Gnade, dass Gott das machen kann, dass er schwachen Leuten Kraft zur Verfügung stellt. Wunderbar. Das wäre dann der Erfahrungshorizont eines Jonathan aus 1. Samuel 14. Dem Herrn ist es nicht schwer, mit viel oder mit wenig was hinzukriegen. Jetzt sind wir gerade wenig, nur 2. Auf in den Kampf gegen die Philister und schaffen es. Da hat einer in seiner Schwachheit Kraft bekommen. Dann wäre der Gedankengang der Simson, nicht wahr? Herr, gib mir noch einmal Kraft. Und dann bekommt er noch einmal Kraft, dieser blinde Richter da am Ende seines Lebens und stemmt diese beiden Säulen des Tempels da auseinander und dann bricht das alles zusammen. Was für ein Zeichen der Kraft in ganz großer Schwachheit. Dann wärst du nach dem Geist von Zacharja 12, da steht das wunderbare Wort, das in der Endzeit für Israel gilt, der Schwache wird sein wie David. Das hat was, wunderbar. Dann wäre es der Gedankengang, ich bin schwach, Herr, gib mir Kraft. Das geht bis in gute Lieder, auch Lieder, die ich schätze und liebe, bis in das Lied, das wir schon gesungen haben, nochmal singen werden hinein. Allein deine Gnade genügt, die in meiner Schwachheit Stärke mir gibt. Wichtige geistliche Erfahrung, ganz zentrale, wichtige geistliche Erfahrung. Aber gucken Sie mal hin, 2. Korinther 12 sagt genau das nicht. Das Problem in 2. Korinther 12 ist nämlich, oder das Besondere in 2. Korinther 12 ist, dass der Apostel Paulus hier sagt, ich bin schwach geblieben. Gott hat es nicht so gemacht, er sagt, ach du Apostel, bist so ein schwacher Apostel. Jetzt gebe ich mal meine Power in dich hinein und dann wirst du physisch, psychisch und geistig so ein richtiges Rennpferd Gottes werden. Sondern Gott hat ihm gesagt, wie es eigentlich heißt, Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Nicht Kraft verändert Schwachheit, sondern Kraft kommt in während der Schwachheit zur Vollendung. Merken Sie das? Das ist nochmal eine andere Facette. Das andere ist biblisch richtig. Da steht Jonathan und Simson und Zacharja führen viele, viele andere Erfahrungen des Reiches Gottes. Aber hier in unserem Text gibt es noch einmal eine ganz andere Dimension von Gnade. Eine ganz andere Dimension von Gnade, die der Apostel Paulus für sich persönlich erfahren hat und wo Gott ihn mit diesem Brief beauftragt, es der Gemeinde damals und es der Gemeinde grundsätzlich weiterzugeben, dass sie noch einen ganz wesentlichen Aspekt von Gnade begreift, erfasst und kennenlernt. Und um den Aspekt geht es ganz besonders. Dann kann es mir sogar passieren, dass wir sagen, ja, da geht es ja um Schwache. Es geht ja um Schwache. Und dann sehen wir vor uns, bitte jetzt nicht falsch verstehen, sehen wir vor uns Arme, Kleine und Alte. Gucken Sie mal die Postkarten an, die zu diesem Jahreslosung gemacht worden sind. Nur das steht ja gar nicht da. Paulus war weder arm, noch klein, noch alt. Und er sagt das Wort hier. Er sagt das Wort. Und ganz wichtig ist auch, nicht automatisch alle Schwachen sind von diesem Wort berührt. Auf dieser Welt, nein. Sondern nur die Schwachen sind von diesem Wort berührt, die was anfangen können mit Gnade. Wenn ich nicht im Raum der Gnade bin, werde ich auch das nicht erleben. Aber wenn ich im Raum der Gnade bin, dann kann ich unter anderem eine Facette der Gnade erfahren, nämlich, dass sie tatsächlich in meiner Schwachheit zur Vollendung kommt. Und das ist das Entscheidende an diesem Text. Natürlich spüren Sie die Provokation. Ich hoffe, Sie spüren es. Und Paulus wollte diese Korinther mal so richtig reizen. Weil der ganze Club in Korinth war eine riesige Veranstaltung von Pseudostaaten. Und die gesagt haben, wir haben es mit dieser Null von Apostel zu tun. Hätten wir doch so richtigen Power-Apostel, wäre doch bei uns der Petrus stärker oder meinetwegen der Apollos, der hat wenigstens noch ein bisschen charismatischen Eifer trennt oder sonst irgendwas. Aber diese stotternde Null von Paulus, damit können wir nichts anfangen. Und dann kommt er und sagt, halt mal. Ich kann mich auch rühmen, sagt Paulus. Und jetzt provoziert er sie so richtig. Ich rühme mich. Wessen rühme ich mich? Dass ich so schwach bin. Und das muss die ärgern, das muss die zur Weißglut gebracht haben. Und genau das wollte er. Dass sie mal aufwachen von ihrem kleinkarierten Gnadenverständnis, als ob der lebendige Gott in seinen Leuten so arbeitet, dass er sie Popeye-mäßig aufpumpt, bis sie fast nicht mehr können. Sodass Gott es sich leisten kann, seine Leute ganz klein, ganz arm, ganz mickrig, physisch, psychisch, geistig durchs Leben laufen zu lassen und ihnen sagt, und genau in dieser miesen Lage schaff ich meine Werke, glaub es mir doch. Eine ganz andere, ganz besondere, ganz schöne Facette von Gnade. Natürlich wurde der Text auch Nietzsche-mäßig missbraucht. Naja, nach dem Motto, kannst Gott nicht mit den Starken? Muss er alle erst so ganz klein und mickrig haben, bis er mit uns klarkommt? Muss der Christ quasi aufrecht unterm Teppich gehen können? Dann kommt Gott mit ihm erst richtig klar. Und große, starke, mächtige, die kriegt er nicht in den Griff. Ach, was für eine Perversion. Schauen Sie diesen Mann an, den Apostel. Das war doch kein Kleinkarierter sonst. Was war eine gestandene Persönlichkeit, die das von sich sagen konnte. Kraft Gottes kommt in meiner Schwachheit zu vollenden. Und natürlich könnten auch manche sagen, Mensch, Schäfer da vorne, du hast eine Jugendkonferenz vor dir. Die sind im Dämmerschlaf des Neujahrsmorgens, leicht weggedüsselt schon da hinten. Hast nicht was anderes für die als so was Schweres? Nein, ich habe nichts anderes. Aus zweierlei Gründen. Zum einen kann das sehr gut sein, dass manch junger Mensch, deutlich vor 20, schon erste Erfahrungen seines geistlichen Lebens mit diesem Satz macht. Plötzlich begreift, dass Gott ganz anders die Gnade in mein Leben hineingibt, als ich es mir gewünscht hätte. Und zum anderen schadet das überhaupt nicht, eine gesunde Überforderung zu erleben. Und zu begreifen, manches Thema ist vielleicht jetzt für mich noch nichts. Aber ich kann es schon mal abspeichern, entdecken, das gehört auch zum geistlichen Leben dazu. Das ist eine Facette der Gnade, die für mein Leben mit Jesus Christus einmal Bedeutung haben wird. Aber das Wichtigste ist natürlich, wir sind bei einem wunderschönen Stichwort heute Morgen gelandet. Beim Stichwort der Gnade. Gnade reicht. Aber Gnade reicht, könnte ja wieder so einen komischen Geschmack kriegen. So einen komischen Geschmack nach dem Motto, Paulus, mehr gibt's jetzt nicht. Es tut mir leid, ist halt nur Gnade. Aber du kommst da irgendwie mit klar. Es wäre schön, wenn es mehr gäbe, aber sei zufrieden mit Gnade. Nein. Paulus würde sagen, ich habe das ganz anders verstanden, ganz anders kapiert, ganz anders aufgenommen. Mehr als Gnade ist immer weniger. In diesem Sinn, Gnade reicht. Mehr kann ich gar nicht kriegen. Wenn ich meine, ich bekomme mehr, bekomme ich immer weniger. Gnade ist das allerstärkste Wort Gottes. Gnade ist das allerstärkste Wort Gottes, das er in die Menschheit hineinsetzen kann. Und wer was Stärkeres will und meint, es gäbe was Stärkeres als Gnade, wird immer am Ende entdecken, er hat weniger. Gnade ist das Topwort des lebendigen Gottes für seine Gemeinde und für diese Welt. Gnade reicht, genügt vollkommen. Und jetzt müssen wir zuallererst, wenn wir das bis jetzt geklärt haben, das Feld und sie noch da sind, zuallererst einmal die Korintherbriefe rückwärts lesen. Keine Sorge, nicht wortwörtlich, sondern im übertragenen Sinne. Rückwärts lesen um die Schwachheit des Christus zu entdecken, das Erste. Denn wir merken, das Thema, was hier Paulus ja intensiv mit den Korinthern abarbeitet, ist für ihn ein ganz wichtiges Thema im Korintherbrief. In diesen ganzen Kapiteln 11, 12, 13 des 2. Korintherbriefs kommt andauernd dieses Stichwort von der Schwachheit vor. 2. Korinther 13, kurz vorm Ende. Ich bin schwach, wir sind schwach. Dann hier noch einmal Vers 10, wenn ich schwach bin. Vers 9, wenn ich mich rühme der Schwachheit. Vers 5, ich rühme mich meiner Schwachheit. Kapitel 11, Vers 30, ich will mich meiner Schwachheit rühmen. Und wenn Sie ein bisschen zurückblättern, dann landen Sie in 2. Korinther 4. Und in 2. Korinther 4 sagt dieser Apostel seiner Gemeinde, nur damit ihr es wisst, es ist so, dass wir alles, was wir haben, allen Schatz des lebendigen Gottes, haben wir in einem Tontopf. Und es ist das billigste und schäbigste und einfachste Material, was man liefern konnte. Das heißt, es ist total nichts wert. Und so sieht's auch aus, sagt er. Das ganze Sterben wird an uns offenbar. Wir sind bedrängt und mit uns geht's abwärts. Das Ganze bröselt nur so runter. Das gehört mit zum christlichen Leben dazu. In 2. Korinther 1, wir gehen rückwärts, Sie merken das, sagt der Apostel, nur damit ihr es wisst, wir kamen als Missionsteam in eine Lage hinein, dass wir am Leben verzweifelt und überzeugt waren, jetzt geht's nicht mehr weiter. So fertig waren wir. Physisch, psychisch, geistig, da war überhaupt nichts mehr. Am Verzagt an allem. Und dann gehen Sie mit mir in den 1. Korintherbrief und marschieren die Kapitel durch und kommen in 1. Korinther 1 zu einer ganz erstaunlichen Erkenntnis. Der Apostel Paulus nämlich sagt, nur damit ihr es wisst, Gott hat die Schwachen, da kommt das Stichwort wieder, die Schwachen erwählt, das, was nichts ist vor der Welt. Diese Kandidaten hat er hineingenommen. Und woran liegt das? Es liegt daran, dass er den Christus selbst schwach gemacht. Die Schwachheit Gottes, das ist das Stichwort des Paulus. Der Christus ist auch so schwach. Und dann stehen wir vor Jesus und sagen, das stimmt. Wir kommen doch jetzt gerade von Weihnachtstagen her. Und im alten Lieden heißt doch, dieses schwache Knäbelein, das bisschen, das soll sein, das bisschen, so schwach. Und dann tritt der Rabbi auf, irgendwo da im Römischen Reich, am Rand, da in der Provinz Judäa, Galiläa, zieht seine Kreise mit seiner Spezialtruppe. Ja, es gab kurze Phasen, wo ein paar Tausend rumstatten, dann bröselt der ganze Club wieder zusammen. Und am Ende hängt er ganz allein da, ganz allein. Und als er vor den Mächtigen, vor den Starken des Römischen Reiches steht, vor Pilatus und gefragt wird, wo sind deine Einheiten? Wo ist dein Heer? Wo sind deine militärischen Überlegenheiten? Zeig dich, du König Jesus, hat er nichts zu bieten. Und dann marschiert er in den Garten Gethsemane hinein und manche stilisieren das ja unglaublich hoch. Ich glaube, von 1. Korinther 1 her darf man da gar nichts stilisieren. Der war ganz einfach schwach. Das Evangelium sagt uns, er zitterte. Und er zagte, und er war in seiner Seele betrübt bis in den Tod. Das ist eine physische, psychische, geistliche Schwachheit bis an Punkt runter. Und der Engel, der ihn stärkte, konnte ihn gerade so rüberziehen, dass er weitermarschiert ist. Und der Tiefpunkt der Schwachheit unseres Gottes in Jesus Christus, ist der Satz, an dem viele sich reiben und der so wichtig ist. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Welch ein Satz, geschrien aus Schwachheit. Da stirbt keine heroische, große Figur. Da stirbt einer in ganz großer Schwachheit. Richtig. Und genau in dieser Schwachheit, nicht unter Wegnahme der Schwachheit, nicht mit plötzlicher Power, sondern in dieser Schwachheit schafft der lebendige Gott den größten Sieg aller Zeiten und besiegt Sünde, Tod und Teufel. Wann? In der größten Schwachheit. Und deswegen leuchtet am Ende der Schwachheit der Satz des Sieges Gottes auf. Es ist vollbracht. Wann? In Schwachheit kommt meine Kraft zur Vollendung. Der Weg des Christus. Und deswegen ist das Zweite, nämlich die Schwachheit der Christen. Also nicht nur die Schwachheit des Christus, sondern die Schwachheit des Christen, des Menschen, der an Jesus Christus glaubt. Und da sind wir ja ganz erstaunt, dass, das ist natürlich der Hauptteil jetzt ganz, ganz klar, dass hier der Apostel Paulus einen abschlägigen Bescheid bekommt. Er hat ja gebetet, intensiv um Änderung der Lage gebeten. Der war vor Jesus, das dreimal zeigt das Umfassende, Abschließende, wie viel Gebet das gewesen sein mögen und wie lange er da gerungen hat, wir wissen es nicht. Herr, mach's anders, Herr, änder das, hilf mir, gib, mach, tu. Gott sagt, nein, abschlägiger Bescheid. Nicht stattgegeben deiner Bitte. Ach, es kommen ja viele, viele, viele Briefe, wenn wir da unsere Konferenzen planen und alles Mögliche machen, die Referenten anschreiben, ob sie an irgendeiner Tagung mitarbeiten können, uns hier vom Hausteam helfen könnten mit ihren Gaben und Fähigkeiten. Und dann schickt man betend die Mails und Briefe raus und hofft natürlich auf positive Rückmeldungen. Und dann kommen die zurück und dann sind das meistens nette, freundliche Texte, manchmal auch relativ längere Texte. Und ich lese die nur quer. Und wenn ich nur das Wort leider entdecke, da brauche ich ja schon gar nicht mehr weiterlesen. Dann kommt noch viel Nettes drumherum und wir sind mit ihnen verbunden, auch weiterhin und ferner weg. Und aber eigentlich heißt es auf gut Deutsch, nein. Und so kriegt hier der Apostel Paulus ein Nein. Nein. Gnade ist da. Gnade? Die große Zuwendung Gottes? Gnade nur für den Start des geistlichen Lebens? Immer wieder entdecken wir Menschen, die zum Glauben an Christus gekommen sind, die ein Missverständnis von Gnade haben. Die denken, ja, durch Gnade bin ich gerettet. Richtig. Dann ist aber für sie Gnade so eine Art geistliche Anschubfinanzierung. So eine Art geistliches BAföG, was zurückzuzahlen ist. Nach dem Motto, Gott hat mich gerettet aus Gnade, das ist ja unglaublich lieb von ihm gewesen. Aber jetzt bin ich in der Spur und den Rest muss ich jetzt wieder alleine schaffen. Und ich sollte möglichst das, was ich an Gnade bekommen habe, mein Konto wieder auf Null kriegen. Manche sind dann schon in der nächsten Stufe und merken, das haut nicht ganz hin und machen einen Unterstützungsdeal und sagen, Herr, okay, ganz schaffe ich es nicht, könntest du mir bitte kontinuierlich so eine kleine Dosis Gnade täglich zupumpen? Ich sage mal so 80-20, Herr. Also 80 schaffe ich selber, 20 kommen von dir. Und wenn ich vielleicht noch ein paar Jahre laufe, können wir vielleicht die Zuschussfinanzierung auf 15 runterfahren und ich fahre auf 85 hoch. Und wenn ich ein super Christ bin, dann kommt vielleicht 10-90 raus, nicht wahr? Nein, das ist es doch nicht. Nein, 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 nein. Gnade für jeden Tag. Gut, sagt Paulus, gut, gut. Aber diese Gnade wünsche ich mir so, Herr, dass sie bitte in mein Leben hineinkommt und in die Not und in die Bedrängnis und in die Schwierigkeit hineinkommt und sie ändert, auflöst, entkrampft, damit ich mit dieser Gnade kraftvoll leben kann. Und Gott sagt, nein, mache ich nicht. Warum denn nicht, Herr? Wäre doch für dich ein leichtes, ein kleines, meine Not zu nehmen, meine körperliche Grenze, meine verrückte Seele, meine eigenartige genetische Tiefprägung, meinen komischen Geist, meine eigenartigen Lebensumstände, meine Glaubenslosigkeit. Es wird doch ein kleines für dich. Mach's doch. Nein. Warum, Herr? Warum? Ganz eigenartige und ganz wichtige Antwort. Was sagt uns hier Paulus? Damit ich mich nicht überhebe. Das macht Gott unter anderem deswegen, weil er weiß, wenn er das alles so machen würde, dann würden wir uns lösen von dem Platz, an dem er uns hingestellt hat. Dann würden wir wieder im Alten landen. Dann hätten wir den Eindruck, wir machen das sozusagen aus uns selbst heraus. Er stellt uns die Pakete zur Verfügung und wir arbeiten dann mit den Zuwendungen, die Gott ebenso gar gibt. Das heißt, wir rutschen genau wieder in der alten Rille. Wir brauchen eigentlich Gott überhaupt nicht. Wir brauchen auch nicht seine Beziehung zu ihm. Wir brauchen das alles nicht. Und deswegen macht Gott das normalerweise nicht. Verstehen Sie, jetzt gibt es eine ganze große Serie von Erfahrungen, auch in diesem Raum, von Menschen, die sagen, genauso war es bei mir. Da hat Gott mich in eine Not hineingestellt und ich fand sie zuerst absolut unmöglich, schwierig, unverschämt von meinem Gott, völlig nicht angemessen. Aber diese Not hat eine Jesusnähe in mein Leben gebracht, wie ich es mir nie gedacht hätte. Und als die Not weg war, verblasste auch wieder die Jesusnähe. Oh, die Erfahrung, dass ich denke, ich habe Potenzial, ich kriege das schon hin. Wozu brauche ich noch Gott? Ich bin ich. Und dann plötzlich merke, wie ich das mit Jesus ein bisschen lockerer sehe und lasse. Ich komme schon irgendwie klar. Oder ich denke, naja, es ist ja schön mit der Gnade, aber es gibt auch noch Alternativen. Oder es gibt Formulierungen, die natürlich total missverstanden werden können, die fast, wenn man sie missverstehen will, so einen masochistischen Charakter haben. Wo Leute sagen, Jesus-Leute sagen, meine Grenze, mein Manko, meine Schwäche hat mich gerade zu Jesus gebracht, bei Jesus gehalten, zu Jesus geführt, in Jesus gestärkt. Das ist der Text, 2. Korinther 12. Die abschlägige Antwort an Apostel Paulus gilt zur Rettung und zur Stärkung der Christusbeziehung. Ich sage nein, weil ich dir eine starke Beziehung zu mir wünsche, sagt Jesus. Ich sage nein zu seinem Gebetswunsch, weil ich dir eine starke und gesunde Christusbeziehung wünsche. Ich will dich nicht loslassen von mir. Da ist der Zustand meinem Leben nachteilig, verbesserungswürdig, ungeeignet. Und Gott sagt, ideal, komme ich mit klar. Eigenartig. Kraft kommt nicht trotz meiner Schwachheit zum Ziel, sondern Kraft kommt gerade in meiner Schwachheit zum Ziel. Warum? Weil ich da nicht mehr Gott im Wege stehe. Weil ich da nicht mehr alles selber rudere und machen will, sondern weil er handeln kann. Und weil er dann in mir wohnen will. Wie heißt es hier so wunderbar in unserem Text? In 2. Korinther 12. Dass die Kraft Christi bei mir zeltet. Die zeltet bei mir. Das ist der Zeltplatz Gottes in meinem Leben. Wo? Wo? Vergessen Sie nicht. Die Schwachheit ist der Zeltplatz Gottes in meinem Leben. Fragen wir ganz kurz, Paulus, das interessiert uns jetzt doch. Was war eigentlich deine Schwachheit, mit der du hier so redest? Und wenn Sie jetzt reingucken in das Thema, da haben uns versucht, die Mediziner zu helfen. Und wenn Theologen, Mediziner sich zusammentun, dann geht es ganz runter. Ja, dann ist endgültig alles vorbei. Ich sage Ihnen nur, welche medizinischen Diagnosen vorgeschlagen wurden, die ich in Kürze einsehen konnte. Nur in dem Mini-Bereich der Bücher, die bei mir stehen. Also, Paulus, was war deine Schwäche? Wirklich. Hysterie, Augenleiden, Epilepsie, Kopfschmerz, Migräne, Malaria, Ischias, Rheumatismus, teuflische Belastungen, Aussatz, Koliken, Angstzustände, psychiatrische Phänomene, Anfechtung sexueller Art, Depressionen, die Scham der Vergangenheit. Reicht, oder? Ja. An dieser Stelle wieder unschlagbar, Luther. Unschlagbar. Was sagt Luther? Ich habe schon oft mit Sancto Paolo Zwiesprache gepflogen, was dieser Pfahl und diese Satansfäuste wohl gewesen seien. Aber der Apostel hat es mir noch nie gesagt. Okay. Nach 1900 Jahren eine Ferndiagnose mit diesem Material zu stellen, ist ja auch schwierig, gebe ich zu. Deswegen sollte man es auch einfach lassen. Was aber, dein Apostel kennzeichnet, ist klar. Es waren demütigende und grässliche Zustände, wie es einer sagt. Das stimmt. Demütigende und grässliche Zustände. Und jetzt sagt Gott diesem Mann, mit dieser Schwachheit, du kriegst nicht den Trostpreis für Verlierer, sondern du bist der Glückstreffer, du bist ein Gewinner. Weil in deinem Leben, jetzt an dieser Stelle, der Landungsplatz, der Zeltplatz des lebendigen Gottes ist und du Gnade in besonderer Weise erfährst. Wie beruhigend, wie unglaublich beruhigend, dass das Paulus nicht im Anfangspaket seines geistlichen Glaubens hatte. Nach dem Motto, von Anfang an der Nachfolge war mir das klar. So dass dieser Mann, das lernen musste. Dass ein Anführungszeichen, bitte nicht falsch verstehen, eine Zeit lang in die falsche Richtung gebetet hat. Und dass er dann erst im Lauf der Zeit erkannt hat, ich bete falsch. Und dass für ihn dann klar wurde, diese Antwort zu hören, anzunehmen und damit leben zu lernen. Lass dir an meiner Gnade genügen. Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Und was auch noch ungemein tröstlich ist, dass selbst wenn man das weiß, man das doch nicht wie eine konstante Größe die ganze Zeit hat. Denn der Zustand in 2. Korinther 1 zeigt ja wiederum die Verzweiflung dieses Mannes, wo eigentlich ganz locker hätte sagen können, und dann erinnerte ich mich, wie der Herr sprach, Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Nein, er musste immer wieder neu diese Wahrheit erringen, um die es in diesem Text geht. Ach, ich hoffe so sehr, dass Sie das ein wenig erspüren, geistlich erspüren. Wir wären so gern als Jesus, Leute, voll von Gnade Gottes. Und dann soll diese Gnade was hinkriegen? In Ihnen, in mir, in dir, was soll sie hinkriegen? Ach, sie soll das hinkriegen, dass ich Bleibendes und Gewichtiges und Gutes schaffe, dass ich zuversichtlich bin und ausgeglichen und mutig, dass ich rein bin in all meinen Lebensbereichen, kraftvoll und hoffnungsvoll, prophetisch durchblickend, natürlich voll von Jesus Erfahrung und seinen Siegen, großzügig und liebevoll. Ach, so soll die Gnade in mir sein. Und wie sind wir? Angstvoll und angefochten, mit Panikattacken überrollt, unrein, sündig, unbeholfen, liebeshungrig, angespannt, ausgelaugt, verzweifelt, überall Grenzen, Einschränkungen, Herr, ändere. Gott sagt, nein, lass dir an meiner Gnade genügen, denn in der Schwachheit, komme ich mit meiner Kraft zur Vollendung. Verstehen Sie das bitte, verstehen Sie es? Es ist eine Facette von Gnade. Gott kann gnädig auch Wunder tun und Wenden schaffen und Schwache ganz kraftvoll. Aber eine Facette ist, dass er es nicht tut und lässt. Was aber erfährt dann der Apostel, was noch mehr ist als das Wunder und die Wende, und die Stärke. Was erfährt er? Er erfährt Jesus. Dass Jesus seinen Landeplatz in meiner Schwachheit hat. Es ist normal und gehört zum geistlichen Leben dazu, dass Sie Jesus geistlich in Ihr Leben hineinholen und ihm das Beste bieten wollen. Wie einem ganz wichtigen, wertvollen, von Ihnen hochgeschätzten, liebenswerten Gast. Und den führen Sie in Ihr Lebenshaus rein und haben alles vorher aufgeräumt und setzen in einen festlich gedeckten Kaffeetisch und versuchen, eine gute und angenehme Konversation hinzukriegen. Selbstverständlich, es ist ja schließlich Jesus. Und jetzt müssen, dürfen, wollen und können wir lernen, jetzt ist das Kaffeetrinken vorbei und er bleibt. Und jetzt geht er mit mir in die Küche und fängt abzuwaschen an. Und dann abends, wenn ich meine ganzen schönen Kleider ablege und nur den Pantoffeln da rumliegen, ist er auch noch da. Und wie der verzweifelt mein Gebet versuche zu sprechen, ist er auch noch da. Und danach ist er auch noch da, wenn Sorgen, Fantasien, Nöte da, ist er auch noch da. Und plötzlich merke ich mir, das ist ja das Schöne an Jesus. Dass er nicht nur sagt, Schäfer, gib dir ein bisschen Kraft für deinen Job. Sondern dass er sagt, ich zelte in deiner Schwachheit. Nimm es nicht weg. Ich zelte. Da wohne ich. da wo du so verzweifelt bist und so unrein und so unklar und nicht hundertprozentig sauber, da bin ich mittendrin, da bin ich da, da bin ich da. Und plötzlich spüren sie etwas, ich hoffe sehr, von der Schönheit dieser provozierenden Jahreslosung. Kraft kommt in Schwachheit, ohne Wegnahme der Schwachheit, zur Vollendung. Und natürlich, wir kennen ja den Paulus, übertreibt dann wieder furchtbar für uns. Denn kaum hat er das begriffen, sagt er dann, darum will ich mich nun am allermeisten rühmen meiner Schwachheit. Aber man muss ja nicht übertreiben, Paulus. Doch, man kann das Wort im Griechischen sogar übersetzen, mit Hochgenuss nenne ich meine Schwachheit. Um zu sagen, merkt ihr nicht, weil ich genau in diesen Phasen meines Lebens gemerkt habe, da zeltet ja Jesus in meiner krüppeligen, eingeschränkten, unbefriedigten, angeschlagenen Existenz. Da zeltet Jesus. Gnade wird in einer Schönheit sichtbar. Die ist unglaublich. Bei der vielen Weihnachtspost, die ich bekommen habe, schöne Post, war ein Brief dabei, der hat mich unglaublich traurig gemacht. Ich wollte mir es weglegen, dachte ich, geht nicht. Was soll ich denn machen damit? Ich weiß nicht mal, wem er ist. Er ist mit Absicht nicht unterschrieben. Und aus diesem Brief möchte ich nur einen Satz lesen, der mich so traurig gemacht hat. Das schreibt diese Person, vielleicht ist sie sogar heute Morgen da. Es gibt also etwas, das immer größer ist als die Gnade. Dachte ich, lieber Bruder, liebe Schwester, ich weiß nicht mal, Mann oder Frau, das ist falsch. Es gibt nichts, was größer ist als die Gnade. Nichts. Jakobus lehrt im Auftrag des lebendigen Gottes die Gemeinde. Gnade triumphiert über das Gericht. Und Gnade hat ihren Landeplatz mitten in meiner Schwachheit und kommt genau darin zum Ziel. Mensch, was ist das für eine Zukunft? Was kann das für ein Jahr werden? Das kann also passieren, dass Folgendes geschieht. Als er nicht tat, was ich wollte, kam seine Gnade bei mir zum Zug, wie ich es nicht für möglich gehalten hätte. Haben Sie nicht auch so eine Reihe von Anliegen des Herzens, die Sie schon Monate, Jahre, Jahrzehnte ihres Lebens vor Gott gebracht haben? Herr, mach das anders. Befreie mich davon. Erlöse mich doch da. Lass da Kraft reinfließen. Es ist für dich doch ein geringes. Kann es sein, dass Sie vielleicht die Stimme der Jahreslosung hören? Dass Jesus Ihnen sagt, lass dir meiner Gnade genügen. Meine Kraft kommt in der Schwachheit zur Vollendung. Und du wirst erleben, wie Jesus seinen Zeltplatz genau da aufschlägt und Gnade leuchtet, wie du es noch gar nie gedacht hast. Ich muss zum Ende kommen, der Brunch beginnt. Das gilt auch für die Kirche des Christus. Das Thema, nicht nur für den Christus und den Christen, auch für die Christengemeinde gilt es. Wie sagt einer, es waren die minimalsten Zeiten der Kirche Christi, wenn ihr die Gnade nicht genügte. Wenn sie was sein wollte, mitreden wollte, Stimme haben wollte. Und dann äußern wir uns zu allem Wichtigen, Wesentlichen, zum Militär und zu Finanzen und Umwelt und Sozial und Pädagogik. Wir haben zu allem was zu sagen, Jesus, Leute. Und je mehr wir sagen, desto mehr merken wir, keiner will es mehr hören. Was wir eigentlich zu sagen haben, ist nämlich, Gnade genügt. Aber das will doch gar keiner hören. Das ist unsere Botschaft. Gnade genügt und kommt genau in der Schwachheit, die sich darin der Gemeinde darstellt, zum eigentlichen Ziel. Solche Gemeinde bleibt, wächst und geht ihren Weg. Wird es ein gnädiges Jahr? Gar keine Frage. Selbstverständlich wird es ein gnädiges Jahr. Denn Güte und Barmherzigkeit des lebendigen Gottes hat kein Ende. Sie ist jeden Morgen neu, auch 2012. Und Sie werden die Gnade in allen Facetten erleben. Vielleicht auch so wie hier. Mit dieser ganz besonderen Facette, dass Gott sagt, in diesem Jahr gibt es mal eine besondere Gnadenzuwendung, dass du mich erleben wirst. Meine Kraft kommt in Schwachheit voll zum Zug. Und genau da lande ich und zelte bei dir und nehme Wohnung. Und du wirst neu erfahren, Gnade genügt. In diesem Sinn, ein gnadenreiches Jahr. Gnädiger Gott und Vater, in deinem Namen, Herr Jesus Christus, kommen wir zu ihm und danken ganz herzlich für diesen Jahresanfang mit diesem wunderbaren, starken, guten Wort der Gnade. Wir kennen so viele Facetten der Gnade, wie du uns gerettet hast, wie du uns erziehst, wie du uns vollendest, wie du deine Gnade durch Wunder, durch neue Kraftzuflüsse, Segnungen unterschiedlichster Art uns deutlich machen kannst. Welchem Reichtum und Fülle und Vorsorge von dir wir leben dürfen. Und jetzt entdecken wir mit diesem Wort nochmal eine ganz neue, ganz wichtige Facette, ein Gesicht der Gnade. Und wir wollen dir von ganzem Herzen danken, dass du uns dieses Wort gibst. Es ist ein Wort des Trostes und der Ermutigung, neu mit dieser Art der Gnade zu rechnen in unserem Leben. Und wir wollen dir von Herzen danken, dass deine Liebe, dass deine Zuwendung so ist, dass du genau in meiner Schwachheit wohnst und da zeltest und da bist. Und dann lass uns auch entdecken, wie du genau da zu deiner Vollendung und zu deinem Ziel kommst. Wir wollen deine Gnade rühmen an diesem Tag, sie ganz groß über dieses Jahr stellen, über uns ganz persönlich, über unseren Bruder, unsere Schwester, über die Gemeinde, über deine Welt und freuen uns an der Schönheit der Gnade und ehren dich, Herr Jesus Christus, der du die Mitte und der Ursprung und das Ziel aller Gnade bist. So unterstellen wir uns dir für das neue Jahr, deinem Leiten, deinem Führen, deinem Verändern, deinem Tragen, deinem ans Ziel bringen als Einzelne und als Gemeinde und wissen, wir werden ein gnadenreiches Jahr erleben. Gelobt seist du. Amen.